Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Arina Sabalenka, Coco Gauff, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Das sind die beiden Traumfinals, können wir so sagen, für die French Open. Jeweils die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste. Herzlich willkommen zu unserer drittletzten Rückblicksendung auf die French Open hier von Chip in Charge. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Gestern hattest du keine Zeit, deswegen konnten wir uns über die beiden Halbfinals bei den Frauen nicht unterhalten. Heute gab es die Halbfinals der Männer. Wir wollen jetzt mal wieder chronologisch vorgehen und wollen über alle vier Halbfinals sprechen und müssen dann natürlich auch noch über zwei Junioren sprechen und am Ende wollen wir auch noch mal kurz die Doppelwettbewerbe beleuchten. Fangen wir an mit dem ersten Match von gestern bei den Frauen und es war The Big One. Ich habe es auf Blue Sky on Thread so geschrieben. Es war The Big One, Arina Sabalenka gegen Iga Świątek. Wir haben sehr drauf gehofft und gewartet auf dieses Match und wir wollten es unbedingt sehen, vor allen Dingen bei den French Open. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen, dass auch Arina Sabalenka Iga Świątek besiegt hat. Sie hat sie sogar mal auf Sand besiegt in Madrid. Aber hier die French Open, das war Iga Świąteks Turnier bis gestern. Gestern hat sie verloren mit 6-7, 6-4 und 0-6. Arina Sabalenka gewinnt dieses Match und Philipp, wir haben am Abend vorher noch über das Wetter gesprochen. Es waren 18 Grad, es war nasskalt und das Dach war zu. Es waren quasi Laborbedingungen für Arina Sabalenka und die hat sie genutzt in einem wirklich bemerkenswert guten ersten Satz hat Sabalenka den Tiebreak gewonnen mit 7-1. Der zweite ging nach einem Break mit 6-4 an Świątek und im dritten Satz war nach dem ersten Break der Widerstand gebrochen von Świątek und Sabalenka konnte dann am Ende ausservieren. Und ich habe nach dem zweiten Satz geguckt, wie viele lange Ballwechsel es gab. 9 Ballwechsel über 9 Schläge nach 2 Sätzen.
Nicht viel. und Wetter wie in Ostwestfalen.
Ne? Ja, absolut. In Ostwestfalen im April.
Ja, also zu dem Match. Ich glaube, wenn man so ein bisschen draufschaut, kann man sagen, es gab zwei Matches und zwei Arten von Matches. Also wir hatten ja diese frühe 4-1-Führung für Sabalenka und wir haben den 6-0 dritten Satz. Das sind 10-1 Spiele. Und wenn wir alles dazwischen nehmen, dann rechne ich jetzt schnell im Kopf, dann sind wir bei 12-7 und 10-1 ist offensichtlich mehr als, oder ist eine größere Distanz als 12-7. Und wenn wir uns dann die von dir angesprochenen kurzen und langen Ballwechsel angucken, dann sehen wir wirklich komplett Erstaunliches. Sabalenka gewinnt die kurzen Ballwechsel mit 81-47, verliert die kurzen mit 16-26. Wen interessiert es bei so einem großen Abstand? Und wenn wir da noch genauer reingucken in die kurzen Ballwechsel, dann sehen wir noch was vollkommen Erstaunliches. Wenn Świątek aufgeschlagen hat bei den kurzen Ballwechseln, steht es am Ende 22-32. Das heißt, Sabalenka hat ihr 32 der 54 Punkte beim Aufschlag abgenommen. Und ich glaube, da liegt dann schon der Schlüssel dessen, was passiert ist. Und das ist, dass Świątek ihr Serve nicht dahin stabilisiert bekommen hat, dass sie hier in dem Aspekt mithalten konnte. Sie war von der Grundlinie schon ebenbürtig. Sie hat auch mehr Winner geschlagen von der Grundlinie als Sabalenka. Das haben wir allerdings in den beiden Matches zuvor auch schon gesehen. Es hat keinen großen Einfluss darauf gehabt, ob Sabalenka das Match gewinnt. Und hier können wir dann halt wirklich sagen, es gab einen sehr großen Unterschied und das war das Serve. Und das ist bei Świątek jetzt seit einigen Monaten so. Und so wie wir bei Sabalenka darüber gesprochen haben, dass sie in einigem besser geworden ist in den letzten Jahren, jetzt natürlich auch so ein bisschen im Zenit ihrer Karriere steht mit 27, ist Świątek sehr offensichtlich nicht besser geworden in den letzten Monaten. Und ich hätte, wie gesagt, nicht, dass sie hier verliert, kann aber nach dem dritten Satz nur sagen, dass eine Glanz von Świątek aus.
Der zweite Aufschlag war so unglaublich angreifbar von Świątek. Sie hat im dritten Satz hat sie zwischendurch tief durchatmen müssen, wenn der erste Aufschlag nicht kam. Und selbst der erste Aufschlag, du hast es dann eben gesagt, war auch nicht immer wirklich sicher für sie. Es war gestern das große Thema, dass Sabalenka mit dem Aufschlag über weite Teile dieses Matches gemacht hat, was sie wollte. Und Świątek hätte dann wahrscheinlich 30 Grad und Sonnenschein gebraucht, damit der Ball sehr hoch abspringt, damit sie ihn mit Kick schlagen kann, damit sie nicht sofort in der Defensive ist. Und das war sie gestern sofort. Und gerade der zweite Aufschlag, da stand Sabalenka im Feld und hat also dass sie nicht noch gerufen hat, hier komm, mach doch. Das war alles. Das war wirklich eine absolute Herausforderung für Świątek, nicht sofort mit dem ersten Schlag, mit dem Rückschlag dort diesen Punkt zu verlieren.
Ja, und dann drehen wir es um. Habe ich jetzt auch mal kurz gemacht. 49 zu 25 für Sabalenka. Also 2/3 der Punkte beim eigenen Aufschlag sind an sie gegangen. Das ist halt dann schon ein echt großer Unterschied. Und das von dir angesprochene, das haben wir bei Świątek in der Vergangenheit gesehen gegen Ostapenko. So einer Schlüssel, warum Ostapenko das geschafft hat. Die Art von Angriffen gegen Issaf haben wir in diesem Jahr allerdings auch schon von Coco Gauff gesehen. Die haben wir zwischendurch von Linda Noskova gesehen. Die haben wir von, von Danielle Collins gesehen. Also Spielerinnen, die zwar in der Vergangenheit Świątek in Gefahr gebracht haben, aber meist verloren haben, weil Świątek sich dann zumindest mit dem ersten Aufschlag und dem Rest des Spiels so weit absetzen konnte, dass gereicht hat. Aber das war hier nicht mehr der Fall. Und der erste hätte ja schon komplett gegen sie laufen können. Deswegen habe ich ja dieses 4-1 und 6-0 zusammengezählt, weil da war Sabalenka dann absolut dominant. Keine Frage. Zwischendrin hat Świątek gezeigt, warum sie hier viermal den Titel gewonnen hat und jetzt seit Jahren hier ungeschlagen war. Und es hätte auch gereicht, vermutlich mit einer besseren Surfleistung, aber die war nun mal nicht da.
Ja, die Gegnerinnen, die du angesprochen hast, bis auf Linda Noskova, sind das ja auch Gegnerinnen, die mit einem enormen Selbstbewusstsein um die Ecke kommen und die so ein kleines bisschen das Messer zwischen den Zähnen haben und wirklich auf alles draufgehen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also das ist ja schon so, deshalb ist Świątek Probleme mit ultra-aggressiven Spielerinnen hat und dem Spielertyp ultra-aggressiv, gerade weil ihr Aufschlag nicht gut genug momentan ist. Und da wird noch sehr viel Arbeit auf sie zu kommen. Sie hat jetzt ungewohnt viel Pause vor der Rasensaison. Sie hat dann gesagt, sie wird nicht nach Polen zurückkehren, sie wird jetzt wahrscheinlich ein paar Tage auf Rasen trainieren und dann soll sie eigentlich dann auch in Berlin spielen. Und ich bin jetzt gespannt, wie ihre Rasenvorbereitung aussieht, weil sie nicht zum ersten Mal seit 2021 bis zum letzten Samstag bleiben muss.
Ja, und sie geht dann ja auch als Nummer 7 der Weltrangliste da rein. Also sie ist im Moment, natürlich ist sie immer noch irgendwie die zweit- oder drittrelevanteste Spielerin in der Welt, aber nominell ist sie weiterhin in der Weltrangliste. Nominell gehört sie natürlich auch nicht zu den Favoritinnen in Wimbledon. Wir haben sie jetzt allerdings auch seit Jahren nicht in der Vorbereitung auf Rasenturnieren gesehen. Es wäre das Debüt in Berlin, ne?
Genau.
Ja, also gucken, ob sie das macht jetzt am Ende.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Iga Świątek mal ein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt hat. Also ich
vielleicht 2019 oder so. Ja, ich erinnere mich noch, wo sie das Juniorinnen-Turnier gewonnen hat. Das war vielleicht 17, 18. Mhm. Und dann war sie ja auch ganz okay auf Rasen, hat da mal ein tolles Match gegen Ons Jabeur verloren, die an dem Tag auch besser serviert hat. Aber sonst ja auch noch nicht so viel hinterlassen an Spuren in Wimbledon. Einmal ein Viertelfinale, aber immer weit vom Titel weg gewesen. Ich meine, wäre jetzt natürlich der Ironiegeschichte, wenn sie es jetzt schaffen würde. Mit dem Aufschlag wird sie es allerdings in Wimbledon nicht schaffen. Von daher gucken, ob ihr und Wim Pissett noch was einfällt. Ich meine, hat so viele Spielerinnen besser gemacht beim Aufschlag. Das kann man bisher hier nicht sagen.
Arina Sabalenka steht also im Finale und sie trifft dort auf Coco Gauff. Die hatte gegen Louise Boisson keine Mühe. 6-1, 6-2. Ich finde, es sind zwei Dinge zusammengekommen. Auf der einen Seite ist Louise Boisson komplett von der Wand gelaufen. Also wirklich auch kräftemäßig. Die war am Ende, glaube ich. Und das ist ja, dagegen ist nichts zu sagen, weil Louise Boisson hat noch nie so ein Turnier gespielt und hat vorher wahrscheinlich auch mit diesem Rummel um ihre Person nie so, ja, Begegnung gehabt, beziehungsweise Berührungspunkte gehabt. Und Coco Gauff auf der anderen Seite halt das ultra seriös runtergespielt. Da war kein bisschen Zucken dabei, da war kein bisschen sich von der Atmosphäre in irgendeiner Weise anstecken lassen. Scheuklappen und durch da. Und das hat Coco Gauff meiner Meinung nach sehr beeindruckend gemacht. Wie gesagt, Louise Boissons Leistung kam so ein bisschen dazu. Die ist tatsächlich von der Wand gelaufen.
Und zwar gleich ein ganz anderes Match. Also wenn wir hier drauf gucken, hier haben wir nur 32 kurze Punkte gehabt und wir haben immerhin 90 gespielt. Also es gab viele lange Ballwechsel. Nur haben wir gesehen, schon im Match gegen Andreeva, da hat Boisson ihr Brot nicht verdient. Sie hat die kurzen Ballwechsel gewonnen und das ist ihr gegen Gauff nicht gelungen, überhaupt kurze Ballwechsel zu haben. Noch hat sie dann gewonnen und dass Gauff hier die langen Ballwechsel für sich entscheiden würde, das war klar. Einfach, weil sie die beste Defensivspielerin auf der Tour ist. Und dann ist es halt wirklich Vorhand von Boisson gegen Rückhand von Gauff. Hat nicht geklappt. Der Return von Gauff ist natürlich fantastisch. Und so war es jetzt kein Gauff schießt sie ab mit Aufschlag als Return-Winner, sondern eher so ein bisschen Typ Würgeschlange, bis Boisson dann nicht mehr konnte. Und Das war vermutlich vorher zu erwarten. Wäre interessant gewesen, wenn Boisson noch einen Tag länger gehabt hätte, ob es einen Unterschied gemacht hätte. So oder so war es natürlich ein Event und am Ende steht Goff als verdiente Siegerin und vorher auch klare Favoritin in der unteren Hälfte im Finale.
Coco Gauff also gegen Luis Boisson. Wir müssen, glaube ich, gar nicht so richtig darüber sprechen jetzt mehr. Es gibt nicht mehr so richtig viel darüber zu sprechen. Und am Ende hat hier Coco Gauff ganz verdient das Finale erreicht. Was glaubst du, wie geht das Finale aus?
Ja, also ist ja eigentlich ein ganz ausgeglichenes Head-to-Head. Steht 5-5, 1-1 bei Grand-Slam-Turnieren. Mhm. Ich glaube auch 1-1 auf Sand.
Genau.
Macht ja auch einfach Sinn, weil Sabalenka eine so gute Angriffsspielerin ist und Goff so gut in der Defensive ist. Goff hat einen der besten Aufschläger auf der Tour, wenn er kommt. Sabalenka hat ihn sowieso. Jetzt frage ich mich, macht die Form einen Unterschied? Und die Form ist bei Sabalenka besser. Also schafft es Goff daraus quasi ein Match wie gegen Keys zu machen und es dann zu ziehen, dann glaube ich, hat sie eine Chance und das halte ich für möglich. Allerdings hat Sabalenka das in diesem Jahr jetzt noch nicht häufig gezeigt, dass sie da reinfällt in so eine Art von Match und dass sie da reingezogen wird. Und von daher würde ich Sabalenka schon eine 60-40 Chance geben, obwohl ich es als Matchup wirklich für ein ziemliches 50-50 halte.
Ich glaube auch, dass Sabalenka das gewinnt. Ich finde, im Moment ist ihr Auftreten hier in Paris, ist das einer Championess, einer Grand Slam Championess und Coco Gauff hat gut gespielt bislang, aber ich habe bei Sabalenka im Moment das Gefühl, die füllt jeden Raum und die kann mit ihrem Selbstvertrauen im Moment Berge umsetzen und das glaube ich, dass sie das morgen auch machen wird in diesem Finale. Wie gesagt, ich glaube, dass es am Ende einen Sabalenka-Sieg in 3 Sätzen gibt. Bin sehr gespannt auf das Finale, auf das wir uns auf jeden Fall freuen können. Weißt du, wann es das bei den French Open das letzte Mal gegeben hat, dass sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste aufeinander getroffen sind?
Nee, ich habe es halt generell gelesen, wann es mal war, 2012, 2013, dann war es wahrscheinlich irgendwann in den 90ern bei den French Open, oder?
1984. Damals gewann bei den Frauen Martina Navratilova gegen Chris Evert-Lloyd und bei den Herren gewann Ivan Lendl gegen John McEnroe.
Ja, sehr nah an.
Und im Halbfinale der Männer waren mit Jimmy Connors und Mats Wielander auch noch die Nummer 3 und 4 der Setzliste im Halbfinale. Also da haben wir es damals gehabt. 84, seit über 40 Jahren hat es das nicht mehr gegeben. Denn auch bei den Herren werden wir die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste hier im Finale erleben. Wir erleben Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner. Und so viel wir auch reinjazzen wollten in die Auslosungsvorschau, ich habe am Anfang in unserer Auslosungsvorschau, meine ich, gesagt, ich habe keine Fantasie, mir ein anderes Match als Alcaraz gegen Sinner vorzustellen. Und so kommt es dann jetzt auf. Carlos Alcaraz hat, und dann müssen wir einmal gerade vorweg sagen, es waren heute 5 richtig, richtig gute Sätze dabei und 1,5 sind unter den Tisch gefallen.
Oder ins Wasser.
Oder ins Wasser.
Es hat doch geregnet, oder?
Ja, und ein bisschen hat es geregnet, aber das Dach war vorsichtshalber zu. Also als ich zur Anlage gekommen bin, hat es zwischendurch immer mal wieder so ein kleines Schauer gegeben, auch während der Junioren-Matches, aber nie so in irgendeiner Weise gefährdend für den Spielbetrieb draußen. Aber das Dach war zu. Also ins Wasser, in die Seine ist gefallen, ist den Berg runtergerutscht, was auch immer. Auf jeden Fall 1,5 Sätze waren nicht gut. Der Rest, glaube ich, war wirklich heute oberstes Regal.
Ja, und dann können wir ja mal über die 2 Sätze bei Musetti und Alcaraz sprechen, weil danach folgt eben aus Sicht von Musetti ein 0-6-0-2 und eine Aufgabe. Das ging dann gefühlt in 20 Minuten, da ist nicht mehr viel passiert.
Ja, der dritte Satz hat 19 Minuten gedauert. Ja. Also nicht viel mehr als 20 Minuten waren es. Ja.
Also Musetti ist so, ja.
Musetti gegen Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat das Match gewonnen mit 4-6, 7-6, 6-0 und 2-0. Dann wurde das Match abgebrochen wegen einer Verletzung, die wahrscheinlich auch Musetti schon in Barcelona damals zur Aufgabe gezogen hat. Was Musetti und Alcaraz in den ersten beiden Sätzen allerdings veranstaltet haben, das war das alleroberste Regal und das war wunderschön anzuschauen. Das war wirklich es war was fürs Auge heute, diese ersten beiden Sätze. Und es war ganz tolles Tennis. Und wie Musetti bis zum 5-5 im zweiten Satz gespielt hat, war großartig.
Und er hatte eine reelle Chance, auch den zweiten Satz zu gewinnen, nachdem er schon den ersten für sich entschieden hat. Also zum ersten kann man sagen, Alcaraz war gefühlt der etwas bessere Spieler, lag dann 4-5 hinten, hat aber einmal keinen ersten Aufschlag mehr reinbekommen, hat generell im ersten Satz auch nur 41% der Aufschläge reinbekommen. In dem Spiel dann keinen einzigen mehr. Musetti zieht dann das Spiel und hat sich da dann auch verdient durchgesetzt. Und ich fand, die Vorhand war richtig gut. Er hat offensiver gespielt, als man das von ihm gewohnt ist. Er ist einfach der Meister der improvisierten Defensive. Hier ist er teils, oder ist er um einiges mehr in die Offensive gegangen, als man es jetzt von ihm aus solch wichtigen Matches kennt. Und das hat er wirklich erfolgreich gemacht. Und sein Serve, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, hat er da extrem gut beschützt eigentlich bis Ende des zweiten Satzes. Und Alcaraz schien durchaus ein bisschen nervös, ein bisschen in die Ecke gedrängt von dieser Variante von Musetti. Und das war, fand ich, eine richtig gute Leistung von Musetti zum Anfang.
Was mich fasziniert bei Musetti ist, dass er ja durchaus Teile in seinem Spiel hat mit der einhändigen Rückhand, die verwundbar sind, wo man reingehen kann, dass er auch zwischendurch beim Aufschlag Phasen hat, meiner Meinung nach, wo er nicht zu 100% immer der Allersicherste ist, aber dass er diese Schwächen so sehr übertünchen kann mit seiner guten Mobilität, also dass er sich sehr gut bewegt, dass er häufig die Rückhand dann auch umlaufen kann, und wenn er die Rückhand spielt, spielt er sie mit sehr viel Selbstvertrauen, weil er auf dem Sand auch ein ganz kleines bisschen mehr Zeit bekommt, und trotzdem ist er auf der Rückhand verwundbar, und das hat er in den ersten zwei Sätzen einfach fast gar nicht gezeigt. Und jemand wie Carlos Alcaraz, der über so viele Waffen verfügt, der über so viel Spielintelligenz dann zwischendurch auch verfügt, der so viel machen kann und nicht nur stumpf draufhauen kann, hatte allergrößte Mühe in diesen zwei Sätzen. Es gab ein Spiel im zweiten Satz, ich glaube zum 5-5 von Musetti, als er ein Spiel mit ganz, ganz vielen Einstands- und auch Breakbällen noch für sich gehalten hat. Und da ist es so aus ihm rausgebrochen und hat er sich so gefreut drüber. Und Alcaraz war ein kleines bisschen verwundert und auch angeschlagen, fand ich. Also angeschlagen, mental angeschlagen.
Ja, man hätte sich vorstellen können, dass er das Match verliert. Also wenn sich Musetti trotzdem Anfang des dritten verletzt hätte, gut, dann wäre die Sache durch gewesen, dann wäre das Match so oder so verloren gegangen. Aber Musetti hatte die spielerischen Mittel, und das ist ja das Spannende, und es ist ja auch die Frage, ob ihm das in Zukunft mal bei den French Open gelingen wird. Ich meine, er hat sich jetzt mit dieser Sandplatzsaison wirklich etabliert als einer der Top-Spieler auf Sand, muss sich wirklich eigentlich nur hinter Alcaraz verstecken, was die Sandplatzsaison angeht. Und bin sehr gespannt, was das für die Zukunft bedeutet. Also man muss sagen, er hat hier und generell den ganzen Sandplatzsaison gezeigt, wie nervenstark er im Moment ist, wie stabil er wirklich in der Defensive ist, wie toll er aufschlägt. Die Variabilität war immer da, der Style war auch immer da, aber er ist zumindest gefühlt erwachsener geworden. Und es war vermutlich schon relativ nah an seinem Peak dran. Aber ich kann mir vorstellen, dass noch ein klein bisschen besser wird und dass wir die beiden hier auch mal in dem Finale bei den French Open in ein paar Jahren gegeneinander sehen werden.
Musetti hat hinterher gesagt, dass er Schmerzen verspürt hatte am hinteren Teil des Beines, und das ist am Oberschenkel, also im oberen Oberschenkel. Und dann gab es noch die Behandlungspause, und der dritte Satz ist, wie gesagt, mit 6-0 weggegangen. Und als er dann im vierten Satz das erste Break kassiert hat, da hat er dann aufgegeben und hat gesagt, er glaubt, dass es die richtige Entscheidung ist. Morgen, also am Samstag, macht er dann nochmal weitere Untersuchungen, um zu gucken, ob Wimbledon in irgendeiner Weise in Gefahr ist. Da war er letztes Jahr im Halbfinale, und da würde er sicherlich sehr, sehr gerne spielen. Stuttgart hat er schon abgesagt. Ich bin gespannt, ob er dann Queens spielen wird und oder Halle, vielleicht dann noch als Wildcard, aber im Moment ist er jetzt erstmal für Stuttgart nicht mehr gemeldet. Lorenzo Musetti verliert also gegen Carlos Alcaraz. Und Carlos Alcaraz hat gesagt, natürlich werde ich das Match abends schauen, und natürlich bin ich darauf vorbereitet hier, dass ich ein hoffentlich schönes Match sehen werde. Und Philipp, bevor wir über das Match an sich, wie es daherkam, sprechen müssen, das war eins der faszinierendsten Matches, das in drei Sätzen für bei einem Grand Slam ausgegangen ist, das ich in den letzten Jahren gesehen habe, oder? Also ich fand es faszinierend. Wie fandst du es? Ich möchte dich nicht von meiner Meinung überzeugen wollen.
Also ich fand es auf jeden Fall gut. Es hat mich ja ein bisschen an die Zeiten erinnert, als wir eben die Big Three hatten, und dann sind sie reihenweise angetreten in den Halbfinals, die Herausforderer, und haben das auch wirklich zu unterhaltsamen Partien gemacht, aber sind nicht wirklich dran vorbeigekommen. Allerdings war der große Unterschied hier natürlich, dass hier der Fuchs schlechthin auf der anderen Seite stand. Damit meine ich in diesem Fall Djokovic, und der halt alles, glaube ich, was möglich war, da rausgeholt hat, also jetzt kein hoffnungsloser Herausforderer war, der dann für ein paar Sätze schön gespielt hat, sondern jemand, der alles probiert hat. Die Niederlage war am Ende von den Punkten und vom Spiel her ziemlich knapp, Aber man muss sagen, er hat hier die entscheidenden Momente verloren und es wäre natürlich total interessant gewesen, wäre das Match noch eine Stunde und einen Satz weitergegangen, was dann zwischen den beiden passiert wäre.
Djokovic war nicht weit davon entfernt, diesen vierten Satz zu erreichen, um dann diese 3,5-Stunden-Marke zu erreichen, wo wir ja immer noch diese lustige Statistik haben, dass Jannik Sinner noch kein Match gewonnen hat, das länger als 3,5 Stunden gedauert hat. Eine andere lustige, fast unglaubliche Statistik war, dass Jannik Sinner in dieses Halbfinale gegangen war mit nur einem einzigen Doppelfehler. Eine weitere Statistik, die unglaublich war, war, dass Novak Djokovic in den letzten beiden Matches in 6 Sätzen in Shanghai letztes Jahr und bei den Australian Open letztes Jahr keinen einzigen Breakball generiert hat, also nicht einen Breakball bekommen hat, nicht einen Break oder so, sondern er hat nicht mal einen Breakball bekommen. Der beste Return-Spieler der Geschichte im Tennis hat keinen einzigen Breakball in 6 Sätzen, beziehungsweise heute waren es dann nochmal 1,5 Sätze dazu, bekommen 7,5 Sätze insgesamt. Und der erste Satz war, können wir fast sagen, so klinisch, wie wir es auch von Jannik Sinner in den ersten Runden erwartet haben. Sinner war der klar Bessere als Djokovic. Djokovic hatte Mühe, seine Aufschlagspiele zu halten und dann verlor er mal das Aufschlagspiel und Sinner machte den Sack zu. Das war dieses, ja, ich komme immer wieder drauf zurück, dieses Klinische, was wir von Jannik Sinner gesehen haben, wo er keinerlei Aufhebens um seine Gegner macht und um das Spiel und dann diese Sätze mit einer bemerkenswerten Gnadenlosigkeit gewinnt.
Ja, und das war jetzt nicht die absolute Dominanz, die wir in den letzten Runden gesehen haben, wo er die Gegner irgendwie 6-0 weggewischt hat und vielleicht 5 Punkte im Satz abgegeben hat, sondern das war einfach besser in allen Belangen, aber nirgendwo komplett überragend und Djokovic am langen Arm verhungern lassen. Und das war auch der klarste der 3 Sätze, würde ich sagen. Danach ist Djokovic auch reingekommen und es war vielleicht so ein bisschen, was man erwarten konnte von Sinner und ich bin mir relativ sicher, dass Sinner vorher sehr nervös gewesen ist, weil die einzige wirklich Bewährungsprobe seit der Dopingsperre ist halt dieses Finale gegen Alcaraz gewesen in Rom und da war er bis 5-5 mindestens gleichwertig und dann ist er auf einmal weggeknickt. Also ich glaube, das war in seinem Kopf drin, egal wie häufig er jetzt gegen Djokovic gewonnen hat. Und hier hatte er halt genau diesen konzentrierten, guten Start hingelegt, wo er eben nicht flashy gespielt hat und Djokovic abgeschossen oder vorgeführt hat, sondern einfach in allem wirklich ein bisschen besser gewesen ist und sich so dann den Satz geholt hat und dann auch ein bisschen den Ton gesetzt hat, weil ich kann mir vorstellen, hätten wir den 2. Satz zuerst erlebt oder den 3. Satz zuerst erlebt, dann hätte das hier ziemlich schnell gegen Sinner sogar kippen können.
Du bringst ja alles durcheinander. Sowas gibt's nicht. Hätten wir den 2. Satz als ersten erlebt. So funktioniert Tennis dann ja auch nicht.
Ja, aber ich gucke gerade mal nach. Zum Beispiel der 2. Satz ist mit einem einzigen Punkt Unterschied entschieden worden. Und der 3.
So fühlt er sich auch an.
Ja, ja, so fühlte der 3. mit 5 und die waren alle im Tiebreak. Also von daher, das war super eng. Der 1. war es allerdings nicht.
Nee. Der 2. Satz war, wie gesagt, eine ganz enge Geschichte und Novak Djokovic kam dann in dieses Match rein und er hatte dann zwischendurch einen Break wieder Rückstand, konnte dieses Break aber aufholen. Und da war der Philippe Chatrier ein Tollhaus und hat es wirklich dann hinbekommen, dass Novak Djokovic auch unterstützt worden ist. Kleine Side Note. Ich glaube, das hat er sich jahrzehntelang gewünscht, diese Unterstützung, oder? Diese Nole-Nole-Rufe?
Ja, und ich meine, er hat ja auch, das fand ich schon bemerkenswert, nach dem Match sich hingestellt und statt einfach rauszugehen, hat er sich auf den Court gestellt und nochmal in alle Richtungen gegrüßt. Erst habe ich gedacht, oh, ist das jetzt hier der Abschied? Aber dann habe ich es auch so interpretiert, dass es ein Dank dafür war, dass die Leute ihn unterstützt haben.
Er hat in der Pressekonferenz gerade eben gesagt, dass er sehr gerne weiterspielen wollen würde, aber 12 Monate sind in seinem Alter eine sehr lange Zeit. Deswegen wisse er noch nicht, ob er zu den French Open zurückkehrt. Das war dann auch so ein bisschen sein Gruß an das Publikum. Aber auf diesen Satz zurückzukommen. Djokovic hat es geschafft, endlich mal einen Break zu schaffen. Und er hat es geschafft, so ein bisschen auch den Spielstil, das hat er im 1. Satz schon versucht und das hat er auch gegen Alexander Zverev so erfolgreich gemacht. Er wollte die Bälle verkürzen oder die Punkte verkürzen. Er wollte auf schnelle Punkte gehen. Er wollte Stops spielen zwischendurch. Aber gegen Sinner ist das halt unglaublich schwierig, weil der eine viel offensivere Position auf dem Feld hat als Alexander Zverev und ähnlich schnell ist wie Zverev und deswegen nicht so viele Probleme hatte mit den Stops. Und da musste sich dann Djokovic wieder etwas anderes überlegen. Und dann wurden die Rallyes immer intensiver. Und die wurden dann auch wieder länger. Und da hat Djokovic meiner Meinung nach einen fantastischen Job gemacht. Aber Sinner war immer diese 1-2% besser heute.
Ja, und wenn ich mir jetzt gerade im 2. Satz die längeren Ballwechsel, also alles ab 4 angucke, dann liegt da Djokovic bei den Winnern vorn. Aber im ganzen Satz, und das war ja so ein 75-Minuten-Satz, macht Sinner 7 Unforced Errors in diesen Ballwechseln. Mhm. Und es sind immerhin 44 von denen gewesen. Und das waren ja super intensive Ballwechsel, wo der Court sehr breit gemacht wurde, sehr tief gemacht wurde. Und dass Sinner da dann halt wirklich in einer Viertelstunde 7 Unforced Errors in dieser Art von Ballwechseln macht, das ist halt das Beeindruckende, weil die macht er ja gegen einen der besten Grundlinienspieler aller Zeiten. Und das ist der Unterschied. Und es sieht natürlich alles nicht so sexy aus und ist nicht so interessant und spannend wie bei Alcaraz. Aber genau das sind ja dann die Sachen, die den Unterschied machen, warum er jemanden wie Djokovic relativ klar besiegen kann, was jetzt zum Beispiel einem Alcaraz schwerfällt. Wir haben jetzt gesehen, Alcaraz hat bei den Australian Open gegen Djokovic verloren, hat bei Olympia gegen ihn verloren, hat vorher große Matches gegen ihn verloren und Sinner gibt Djokovic quasi gar nichts. Djokovic müsste sich alles holen, müsste über sich hinauswachsen und so nah er da dran war, ist es ihm halt nicht gelungen.
Ist Sinner das neue Metronom?
Das Lustige ist, wir haben früher oder so einer der Claims war, dass Alcaraz die Mischung aus allen Big Three ist. In Sinner sehe ich wirklich so ein bisschen Djokovic und ein bisschen Federer. Federer halt wirklich, wie er diese Gegner handelt, die irgendwo jenseits der Top Ten sind. Und gegen die ganz Großen gibt er uns wirklich das Metronom. Also er spielt jetzt ja nicht unbedingt gegen die Nummer 75 so, den schießt er ja einfach vom Platz. Aber gegen die ganz Großen ist er im Moment auf jeden Fall das Metronom.
Der zweite Satz ging mit 7-5 an Jannik Sinner und auch der dritte Satz war hochqualitativ und am Anfang des Satzes brauchte Djokovic ein Medical Timeout. Vielleicht brauchte er auch das einfach, um mal 3 Minuten zu resetten. Auf jeden Fall kam er dann wieder zurück und hielt sofort seinen Aufschlag. Ich habe gedacht, vielleicht sehen wir jetzt auch nur noch 2 oder 3 Spiele und dann muss Djokovic aufgeben. Aber er kniete sich in diesen Satz rein und es war eine ganz, ganz ausgeglichene Geschichte mit ganz vielen hochwertigen Ballwechseln. Und es bleibt am Ende dann trotzdem nur ein Schmetterball von Djokovic übrig von diesem Satz.
Obwohl er wirklich, du hast gesagt, gut gespielt hat, da wirklich auch um einiges mehr Winner hatte als Sinner und generell, ich würde sagen, der bessere Spieler in dem Satz war, oder?
Ja, ich hätte es auch gesagt.
Und es hat halt nicht gereicht.
Es hat nicht gereicht und den Punkt, den ich angesprochen habe, ist der beim 2-0 im dritten Satz im Tiebreak. Da hat Djokovic die ganz große Chance, bei Aufschlag von Sinner einen Punkt zurückzuholen und dann setzt er einen Djoko-Smash ins Netz. Djoko-Smash ist in den sozialen Medien in den letzten 15, 20 Jahren immer wieder genutzt worden, wenn Djokovic einen leichten Smash in einem Big Point ins Netz gesetzt hat und das hat er in diesem Fall auch gemacht. Am Ende heißt es dann 7-3 im Tiebreak für Jannik Sinner, der jetzt 4-mal hintereinander gegen Novak Djokovic gewonnen hat. Weißt du, wer der letzte Spieler war, der 4-mal hintereinander gegen Djokovic gewonnen hat? Ich glaube nicht, dass du drauf kommst.
Ich hätte jetzt Federer gesagt, aber offensichtlich nicht.
Nee, ist Andy Roddick.
Ja, doch. Am Anfang. Die mochten sich ja auch gar nicht. Da hat Roddick auch durchaus große Matches gegen ihn gewonnen und ihn dann mal so veralbert bei den US Open. Ja so genau. Phase 5 bis 07 oder so, ne?
09 und 10. Das war relativ spät noch. Ja. Also in Roddicks Karriere war es relativ spät. Aber er war der letzte Spieler, der 4-mal hintereinander gegen Novak Djokovic gewonnen hat. Und Djokovic hat sich, wie gesagt, wie du eben gesagt hast, verabschiedet von allen Zuschauerinnen und Zuschauern, hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er zu den French Open zurückkommt. Aber man muss dann auch sagen, wie er 3:16, dem momentan besten Spieler, Allround-Spieler der Welt, Paroli geboten hat. Das war beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend.
Ja, und ich meine, bei den Grand Slams ist er ehrlicherweise immer noch der drittbeste Spieler, was halt einfach total absurd ist, wenn man drüber nachdenkt. Also ist es halt wirklich, dass er da mithält. Er ist jetzt 38 und klar, wir haben es in anderen Sportarten gesehen, aber im Tennis, wo es auf so viele verschiedene Komponenten ankommt, man sich auf niemanden stützen kann. Und nein, er ist außerhalb der Grand Slams kaum noch ein Top-10-Spieler, aber in den Grand Slams ist es einfach extrem beeindruckend. Vor allem, wenn man es jetzt nochmal mit den Australian Open zusammenzählt, mit dem Viertelfinalsieg gegen Alcaraz auf einem Bein, dann ist es schon eine krasse Nummer.
Ja, er quält sich nur noch für die großen Events hoch und dann liefert er ab. Das muss man dann auch sagen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er bei den kleineren Turnieren nicht mehr Top-10-Spieler ist. Das ist für mich völlig okay. Ein Spieler mit seinem Lebenslauf, der darf sich dann auch auf die richtig großen Events dann konzentrieren. Und er wird beim Turnier in Wimbledon zu den Top-Favoriten gehören. Also, die beiden Finals werden die Nummer 1 und die Nummer 2 der Setzliste sein. Und das ist eine große Geschichte und ich glaube, wir können uns da auf zwei tolle Finals freuen. Heute gab es allerdings noch eine wirklich große Geschichte aus dem Bereich des deutschen Tennis. Denn Max Schönhaus und Nils McDonald haben beide das Finale im Junioreneinzel erreicht. Sie haben hintereinander ihre beiden Gegner besiegt, beide in zwei Sätzen und stehen somit im Finale. Morgen zweites Match auf dem Kurs Simon Mathieu. Das wird in das Frauenfinale mit reinreichen. Davon gehe ich im Moment aus. Um 12 Uhr fangen erst die Juniorinnen an. Da ist die Österreicherin Lili Tagger im Finale und Hannah Klugmann aus Großbritannien. Dann Schönhaus gegen Nils McDonald. Und dann gibt es noch das Juniorinnen-Doppelfinale, wo Eva Bennemann und Sonja Jennikova aus Deutschland dabei sein. Aber Nils McDonald und Max Schönhaus haben heute das Finale erreicht und sie sind die ersten, also erste rein deutsche Junioren-Einzelfinale bei einem Grand Slam seit 1995. Und das muss ich jetzt nochmal erzählen. Ich habe das nachgeguckt, wer das war damals. Und Nicolas Kiefer hat damals das Turnier gewonnen bei den Australian Open 95. Und dann habe ich nachgeguckt, wer der andere ist. Und den Namen habe ich und ich gucke seit 1985 Tennis. Ich habe den Namen damals vielleicht irgendwie gelesen, aber es gab ihn komplett verdrängt. Ulrich Jasper Seetzen damals.
Es klingt auch schon ein bisschen her. Es gibt nicht mehr ganz so viele Ulrichs auf der Tour. Vielleicht hört er uns ja zu. Hallo, ja. Ulrich.
Ulrich Jasper Seetzen war damals im Finale der Australian Open und hat gegen Nicola Kiefer verloren. Auf jeden Fall seit 30 Jahren das erste Mal. Ist eine große Geschichte für das deutsche Tennis, weil die Junioren in den letzten Jahren nicht so richtig viel abgeliefert haben. Aber Philipp Hitschner hat zu mir gesagt, wir müssen auch mal sehen, dass wir ein bisschen Pech hatten jetzt gerade in den letzten Jahren. Jan-Lennard Struff mit großer Verletzung, Dominik Köpfer mit langer Verletzung. Oskar Otte wollte er nicht mit ausschließen, der, als er fit war, dann zwischendurch Top-50-Spieler war. Und er sagte, es ist nicht alles so schlecht und wir haben jetzt eine Generation mit Justin Engel, mit Diego de Dura, Nils McDonald, mit Max Schönhaus, auch Jamie McKenzie, der hier am Start war und da sind wohl noch zwei oder drei dahinter, die wirklich was können und die wirklich was aus sich machen können. Und er hat dann auch gesagt, wir haben es durchgeguckt, die letzten 35 Jahre, wer die Grand Slams gewonnen hat bei den Junioren, 70% davon sind in die Top 50 gekommen. Und ich hatte nochmal nachgeguckt, 2004, hatte das Halbfinale bei den Australian Open damals Mischa Zverev und Andreas Beck erreicht. Das waren die letzten, die das Halbfinale erreicht hatten, zusammen. Und damals hat Andy Murray das Turnier gewonnen, bei den US Open, nicht bei den Australian Open, bei den US Open. Und
Gael Monfils, ne?
Genau, und Gael Monfils hatte die drei, nein, gegen Sergej Stachowski. Gael Monfils hatte die drei Grand Slams vorher gewonnen.
Ja, genau.
Andy Murray hatte in der ersten Runde Juan Martín del Potro besiegt mit 6-1, 6-0 damals. Und es ist ja so, es ist kein sicheres Indiz, dass aus den Spielern was wird, aber es ist schon ein kleiner Hinweis.
Naja, also es bringt ja auch ein paar Vorteile. Also meist gibt's dadurch Zugriff auf Wildcards, es wird finanzielle Unterstützung geben, es gibt Zugang zu bestimmten Future- und teilweise auch Challenger-Turnieren. Das heißt, es ist so ein bisschen wie ein Start, ein Start, wo man 10 Meter vor den anderen aus dem Jahrgang auf einmal unterwegs ist. Und das Problem im Tennis ist natürlich, man tritt nie nur gegen den eigenen Jahrgang an. Man kann überragend im eigenen Jahrgang sein und dann nichts gegen andere zu melden haben, aber mit Unterstützung des DTB und der hier erspielten Position sollte die Chance eigentlich ziemlich gut sein, dass zumindest einer von beiden es relativ weit nach oben schafft.
Beide wollen noch bis Ende des Jahres bei den Junioren mitspielen und wollen das Jahr unter den Top 10 beenden bei den Junioren, weil sie dann durch das Accelerator-Programm der ITF dann im nächsten Jahr Wildcards bei Challengern bekommen können und damit dann auch so einen kleinen Kickstart dann schon haben. Also es ist durchaus lohnend, sich über die Juniorentour an die Herrentour heranzuarbeiten. Und wie gesagt, morgen das Finale zwischen Nils McDonald und Max Schönhaus und danach dann auch noch Eva Bennemann und Sonja Jennikova im Frauen- oder im Juniorinnen-Doppel. Und dann
ganz kurz noch was.
Ja, bitte.
Weil es hätte ja auch ein rein bulgarisches Finale sein können, sehe ich hier. Also ich meine, die Nachfolger von Grigor Dimitrov sind da. Das freut mich natürlich. Ivanov und Vasilev, ich habe jetzt gerade nicht drauf geklickt, aber das finde ich eigentlich auch schön, weil es ist ein Land, aus dem wir abseits von Pironkova und Grigor nicht viel gesehen haben und alle anderen kommen hier aus Tennisnationen. Von daher, vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Nachfolger für Grigor.
Cecil Karatanchova, kann ich mich noch daran erinnern. Die hat sich ganz so
schön. Ja. Die schon als 13-Jährige gedopt war oder 14-Jährige hier bei den French Open. Also, ne, schreib mir nicht ihr zu, war irgendein arschiger Erwachsener. Aber ja, das war so um 2,5 oder so rum.
Ja, genau. Ja, ja. Im Herren-Doppel haben wir auch die Finalpaarung. Marcel Granollers und Horacio Sebastos wollen endlich ihren ersten Grand Slam holen. Die haben eine gruselige Bilanz in Grand Slam Finals. Sie haben insgesamt 8 Grand Slam Finals verloren, 5 Granollers, 3 Sebastos und haben noch keinen Grand Slam zusammen geholt. Sie treffen im Finale auf Joe Salisbury und Neil Skupski. Die haben sich gegen das Überraschungsdoppel in diesem Jahr, Christian Harrison und Evan King, durchgesetzt. 10-7 im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Das ging fast 3 Stunden das Match. Salisbury und Skupski gegen Granollers und Sebastos im Finale des Herren-Doppels. Ich wollte es erst gar nicht glauben, dass Granollers Sebastos noch kein Doppel-Grand Slam gewonnen haben. Vielleicht wird es morgen der Fall sein. Im Damen-Doppelfinale gibt es ein absolutes Überraschungsdoppel, was dort ist. Da ist nämlich Alexandra Krunic im Doppel zusammen mit Anna Danilina im Doppel unterwegs und die haben auf ihrem Weg unter anderem im Viertelfinale Taylor Townsend und Katerina Siniakova besiegt und jetzt im Halbfinale in einem ganz engen Halbfinale Ulrike Aikere und Eiji Hosumi 7-5 im dritten Satz besiegt und die treffen auf Sara Errani und Jasmine Paolini und die haben heute mit Vera Andreeva und Jana Schneider mal so richtig den Platz abgezogen. 6-0, 6-1 und Sara Errani, die hat so richtig Blut geleckt. Die hat nämlich auch mit Andrea Vavassori das Mixed gewonnen hier und die waren im Mixed schon eine richtige Schau, die beiden. Und Sara Errani und Jasmine Paolini, die haben noch nicht genug von Roland Garros und Sand im Doppel.
Ja, und zeitgleich hat sie ja hier ihre Einzelkarriere beendet. Also was ein Turnier für Errani. Und man kann sagen, jetzt schon eine Legende im Doppel, wird sicherlich auch in die Hall of Fame einfach durchmarschieren, weil in 2 verschiedenen Phasen, und ich meine, ihre Phase der Dominanz damals mit Roberta Vinci liegt bald 15 Jahre zurück.
Ja. Und damals war sie im Einzel auch noch Top 10.
Ja, und jetzt nochmal im hohen Alter so durchzuziehen. Und ich gehe sehr schwer davon aus, dass sie mal ein wirklich erfolgreicher Coach werden wird, bei den viele anheuern werden wollen. Paolini hat es ja relativ offensichtlich schon getan. Von daher, ja, das ist wirklich eine bald schon relativ historische Tennisfigur, die wir ja.
Insgesamt eine historische Tennisfigur, weil sie hat immer weitergemacht. Auch als sie den Jips mit ihrem Ballwurf bekam, hat sie nicht gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, sondern sie ist da mit einer stoischen Ruhe da durchgegangen, so störrisch geradezu, hat sie gesagt, das muss ich hinkriegen. Und sie hat immer noch große Probleme beim Ballwurf. Es ist ein bisschen besser geworden, habe ich das Gefühl. Aber immer noch hat sie große Probleme mit dem Ballwurf. Und das hat sie inzwischen als, ich möchte fast sagen, Handicap anerkannt und sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und mit Jasmine Paolini, die beiden verstehen sich blind auf dem Doppelplatz.
Und zeitlich hat sie eine der Top-10-Doping-Erklärungen schlechthin.
Ja.
Also das wird ihr ja auch mal bleiben. Das war fast wie so ein Internet-Meme gewesen.
Also insgesamt, glaube ich, ist das Filmmaterial, die Karriere von Sara Errani, oder? Das kann man, glaube ich,
absolut.
Ja? Wer es nicht weiß, die Tortellini, die von der Mutter kocht.
Einfach googeln, gibt es sehr viele Artikel zu.
Ja, und so, wo Richard Gasquet hier zurückgetreten ist mit der vielleicht besten Doping-Erklärung. Sara Errani ist sicherlich die zweitbeste, hätte ich gesagt.
Zumindest im Tennis. In anderen Sportarten gehe ich nicht so aus, aber ja.
Im Tennis, die sind an Nummer 1 und Nummer 2. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich mit einer Spende unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.